ARD Sounds.
Seltene Erden werden gebraucht, um in Europa die Energiewende voranzubringen. Ihr Abbau könnte aber zu einer Gefahr für Millionen von Menschen in Südostasien werden. Myanmar ist einer der wichtigsten Lieferanten der Welt für seltene Erden. Der Abbau dort sorgt allerdings für schwere Umweltschäden in der ganzen Region. Zum Beispiel im Nachbarland Thailand. Dort war Christiane Justus aus dem ARD-Studio Singapur unterwegs. Sie erzählt uns heute, wie eine ganze Region um ihre Lebensgrundlage bangt und warum deutsche Unternehmen vom Abbau in Myanmar profitieren, aber wenig gegen seine negativen Folgen tun können. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Montag, der 1. Juni. Hallo Christiane, herzlich willkommen bei 11KM.
Hallo. Also wir sind in den Norden Thailands gereist, an die Grenze zu Myanmar. Das ist in der Region Chiang Mai, Chiang Rai. Und das ist eine wunderschöne Region. Mehrere Flüsse fließen dadurch, es ist grün, bergig, auf dem einen oder anderen Berg ein Tempel. Und da haben wir den Fischer Kop Kot Kham getroffen. Der lebt in dem Dorf Tatong. Und das Dorf liegt direkt an dem Kok-Fluss. So ein gemächlicher, schmaler Fluss. Der schlängelt sich da so durch die Landschaft. Der kommt ja von Myanmar runter. Sein Haus ist so am Hang und man kann da von oben auf den Fluss runtergucken. Und er hat mir erzählt, dass seit dem vergangenen Jahr dieser Fluss nicht mehr der ist, der er mal war. Da haben die Menschen im Dorf und eben auch er festgestellt, dass das Wasser nach einer starken Überschwemmung einfach nicht mehr wie sonst klar geworden ist. Der Fluss, den wir gesehen haben, der war wirklich braun, braungrau. Und Kop Kot Kham hat dann auch gemerkt, es sind deutlich weniger Fische, die er fischen kann. Das hat er auch erzählt, dass er die Fische viel schlechter sehen konnte, weil das Wasser eben so braun geworden ist. Dass auch die Fische, die er noch geangelt hat, kleiner wurden. Mittlerweile gibt es auch Bilder von deformierten Fischen, die aus dem Wasser geholt wurden. Das hat er mir gezeigt. Und irgendwann dann hat er Ausschlag bekommen am Körper, als er aus dem Wasser kam. Und das hat er mir dann auch auf Fotos gezeigt. Und das sah schon ziemlich gravierend aus. Also er stand da wohl so bis zum Oberkörper im Wasser und hatte dann rundum genau bis zur Wassergrenze am Oberkörper starken Ausschlag. Er meinte, das hat nicht stark gejuckt oder wehgetan, aber es waren so rote Pusteln um den Körper und er ist dann zum Arzt gegangen. Parallel ist aber eben auch im Dorf anderen aufgefallen, Kinder, die gereizte Augen hatten, zum Beispiel nachdem sie im Fluss gespielt haben, oder ein Landwirt, den wir getroffen haben, auf seiner Plantage, die auch direkt an dem Kokfluss liegt, dass seine Pflanzen nicht mehr gut gewachsen sind und irgendwie nicht mehr zur Blüte gekommen sind. Und ja, da haben sie eben irgendwie alle festgestellt in Tatong, dass irgendwas in dem Wasser sein muss, das allen schadet.
Also die Menschen, die am Fluss Kok in Nordthailand wohnen, die merken also, dass irgendwas mit dem Fluss nicht stimmt. Wie finden die denn heraus, was die Ursache dafür ist?
Also wir haben einen Toxikologen getroffen, der heißt Van Viriya von der Universität in Chiang Mai.
Actually, this water is clear, but the community, they just observe. Why almost whole year the color is brown.
Der ist super vernetzt in der Region und hat eben gehört, dass da was nicht stimmt und hat dann angefangen zu fragen, was ist da eigentlich los, was steckt dahinter?
We analyze water, sediment and also soil.
Der hat dann nicht nur das Wasser analysiert, sondern auch angefangen Bodenproben zu nehmen.
All of the three samples is contaminated by arsenic, but they have another heavy metal also, cadmium, chromium and also mercury.
Und da sind wirklich alarmierende Ergebnisse rausgekommen, und zwar hohe Arsenkonzentrationen und giftige Schwermetalle wie Quecksilber, Chrom, Cadmium. Sehr hohe Werte davon, weit über der Norm. Und damit war schon mal klar, das Wasser ist kontaminiert, das ist vergiftet. Aber auch die Sedimente, auch der Boden sozusagen am Flussufer, der ist auch verseucht.
Wie gefährlich ist das denn für die Menschen, die dort leben?
Von den Hautschäden, den Hautreizungen, Augenreizungen haben wir ja schon gesprochen. Die gehen aber wieder weg. Aber es gibt ganz andere, viel schlimmere, schleichende Krankheiten, die durch diese Schwermetalle ausgelöst werden können. Oder auch durch Arsen, also Arsen, Cadmium, Chrom zum Beispiel. Beispiel gelten als krebserregend. Arsen gilt als Zell- und Stoffwechselgift, das geht auf die Organe. Quecksilber geht aufs Gehirn unter anderem. Das ist ein Nervengift, das speichert der Körper im Gehirn und schädigt die Nerven. Und wenn es einmal aufgenommen wurde, dann bleibt Quecksilber zum Beispiel auch im Körper. Und das sind also wirklich Stoffe, die so zu einer schleichenden Zerstörung oder zu einem schleichenden Gesundheitsrisiko werden. Es ist eben total dramatisch für die Bewohner, für die Anwohner, denn der Fluss ist da ja die Lebensgrundlage, also das ist sozusagen die Lebensquelle. Und der Fischer Kop Kot Kam, der hat riesige Sorgen natürlich. Und er hat auch gesagt, natürlich habe ich Angst vor den Chemikalien und vor allem auch Angst, dass er da nie wieder fischen kann. Und er ist da eben nicht allein mit, sondern die Menschen in dem Ort, in der ganzen Region. Also jeder, mit dem wir gesprochen haben, sorgt sich. Und wenn der Fischer jetzt nicht mehr fischen kann und auch die Landwirte alles komplett umstellen müssen, weil ihre Pflanzen können sie auch nicht mit dem vergifteten Wasser mehr gießen, dann ist das eben ein riesiges Gesundheitsrisiko, aber eben auch ein wirklich existenzielles Problem für die Menschen.
Du hast gesagt, der Fluss hat sich nach einem starken Hochwasser verändert. Das Wasser ist nicht mehr klar geworden. Und dann haben Wissenschaftler diese Schwermetallbelastung entdeckt. Wie sind die Menschen am Kok-Fluss mit dieser Erkenntnis umgegangen?
Natürlich kommt da einem Wissenschaftler, aber natürlich auch bei den Menschen vor Ort die Frage, woher kommt das eigentlich? Wie kann das sein, dass unser Fluss so vergiftet ist? Und dann haben sie die These aufgestellt, eben der Fluss, der kommt ja aus Myanmar, lass mal gucken. Wie ist es eigentlich, wenn wir uns näher mit unseren Wasserproben Richtung Grenze vorarbeiten? Und dann haben sie festgestellt, ja, je näher sie an die Grenze zu Myanmar gekommen sind, desto höher war die Dosis der Gifte. Dann haben sie sich mit anderen Forschern, mit Wissenschaftlern zusammengetan, unter anderem von dem Stimson Center. Das ist ein US-amerikanisches Forschungsinstitut, das unter anderem die Flüsse in der Region monitort. Und die haben sich mit Hilfe von Satellitenbildern die Grenzregion angeguckt, also von oben, und haben dann gesehen, dass direkt hinter der Grenze zwei Minen für seltene Erden sind und dass da auch noch eine Goldmine entstanden ist. Ja, und deshalb gehen sie jetzt eben davon aus, dass diese giftigen Schwermetalle aus den Minen stammen, die hinter der Grenze sind, also aus dem Bergbau kommen, der quasi direkt hinter der Grenze in Myanmar ist. Ja, und sie brauchten die Satellitenbilder, weil man eben nicht einfach so hingehen kann, rüber über die Grenze und sich das mal anschauen kann. Myanmar ist seit dem Putsch vor gut 5 Jahren ein Bürgerkriegsland und da sind die Machtverhältnisse sehr unklar. Und auch hinter der Grenze hat jetzt nicht nur eine Partei sozusagen das sagen, sondern da sind eben auch Milizen, die diese Region kontrollieren. Das heißt, es ist unheimlich schwierig, sich ein wirkliches Bild zu machen. Und diese Satellitenbilder, die helfen eben dann dabei, sich die Region von oben anzugucken.
Die Forscher gehen also davon aus, dass die schädlichen Stoffe dadurch nach Thailand gelangen, dass in Myanmar an der Grenze Gold und seltene Erden abgebaut werden. Wie funktioniert denn die Förderung von solchen Rohstoffen und warum wird dadurch der Fluss belastet?
Also vereinfacht kann man sagen, bei einem Verfahren zum Beispiel wird Wasser mit Säure versetzt und das wird in den Boden gepumpt. Und so werden sowohl die seltenen Erden losgelöst, also freigesetzt. Aber dabei werden auch andere Mineralien freigesetzt, zum Beispiel auch diese unerwünschten Schwermetalle und auch das Arsen. Da werden eben Bohrlöcher gebohrt und die liegen eigentlich immer an Flüssen, eben auch hier in der Region, weil man dieses Wasser braucht, um das da reinzupumpen.
They use chemical for extract all the element.
Und der Toxikologe Van Viria von der Uni in Chiang Mai, mit dem wir gesprochen haben, der hat uns das so erklärt. Also diese Giftstoffe, die Schwermetalle, das, was dann den Fluss runterkommt nach Tatong in den Ort, in dem wir waren, das ist eigentlich ein Abfallprodukt. Also der nennt das Beiprodukt, das nicht gebraucht wird.
So that's why. They just drain in the water.
Das wird einfach in die Umwelt quasi geleitet. Und er sagt, obwohl es sozusagen einen gewissen Standard gibt, wie man in Minen mit Schwermetallen umgeht, wird das eben in diesen Minen, in dieser Gegend nicht gemacht. Er nennt das so eine Billigmethode. Sie leiten das also einfach in den Fluss. Und es gibt nicht nur den Kok-Fluss in der Gegend, der aus Myanmar kommt, sondern mittlerweile wurden auch in anderen Flüssen, die aus Myanmar in die Gegend in Nordthailand fließen, diese hohen Schwermetallwerte gemessen.
Das ist jetzt natürlich ein absolutes Negativbeispiel, über das wir sprechen. Und ich habe auch so den Eindruck, seltene Erden, darüber sprechen wir viel hier in Deutschland. Gibt es denn eigentlich eine umweltverträgliche Förderung von seltenen Erden oder sieht das immer so negativ aus, wie eben da in der Region?
Der Abbau von seltenen Erden ist immer ein relativ schmutziges Unterfangen. Es gibt unterschiedliche Abbaumöglichkeiten von seltenen Erden, also unterschiedliche Minentypen, aber richtig umweltverträglich ist das alles nicht. Aber es gibt natürlich so etwas wie Standards, wie einen verantwortungsvollen Bergbau. Diese Beiprodukte müssen ja nicht einfach in den Fluss abgelassen werden, aber das bedeutet, man muss andere Methoden anwenden, möglicherweise andere Technologien, Geräte. Das bedeutet auch Müll, der entsorgt werden muss. Und das kostet natürlich. Und ganz offensichtlich ist eben in dieser Region keine Kontrolle gefragt. Unregulierte oder auch illegale Minen nennen das Experten.
Diese Minen in Myanmar, in denen seltene Erden und Gold gefördert werden, sorgen also mutmaßlich für eine massive Umweltverschmutzung in Thailand. Tun denn die thailändischen Behörden was dagegen?
Die Behörden warnen zwar, geht nicht mehr in den Flüssen fischen. Sie warnen, bewässert eure Felder nicht mit dem Wasser. Sie warnen, geht nicht schwimmen, lasst eure Kinder nicht im Fluss baden. Es wird auch eine gewisse Menge Trinkwasser in Kanistern geliefert. Viele Menschen in der Region, in der ich war, also am Cook River, ganz nah an der Grenze, die bekommen ihr Trinkwasser glücklicherweise aus den Bergen. Aber mehr Richtung dieser Stadt Chiang Rai wird auch das Trinkwasser aus dem Cook River gewonnen. Und da wird jetzt zwar gewarnt, trinkt dieses Wasser nicht, nutzt es nicht für euren täglichen Gebrauch. Und dann wird natürlich schlagartig klar, wie wertvoll sauberes Wasser ist, wenn für alles extra Wasser gebraucht wird, zum Kochen, Trinken, Wasser geholt werden muss oder ersetzt werden muss. Und auch die Menschen in Tha Tong haben mir erzählt, dass sie, obwohl ihr Trinkwasser aus den Bergen kommt, natürlich alle Angst haben. Also ich würde mal sagen, die thailändischen Behörden, ja, die versuchen sich in Schadensbegrenzung, aber es geht nicht um die Ursachen.
Verstehe. Warum, wenn denn aber thailändische Behörden, wie du gerade beschrieben hast, da mit dem Problem befasst sind, warum finden die denn mit der Regierung in Myanmar keine Lösung?
Das Problem ist, dass sich Myanmar seit gut 5 Jahren in einer Dauerkrise befindet.
Eigentlich sollte heute das neu gewählte Parlament zusammentreten. Doch nun Panzer statt Demokratie. In einer Nacht- und Nebelaktion haben Soldaten die de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi und weitere ranghohe Politiker festgenommen.
Also 2021 hat das Militär in dem Land geputscht, die damals demokratische Regierung abgesetzt und seitdem kämpft das Militär sowohl gegen ethnische Armeen als auch gegen sogenannte Volkswehren innerhalb ihres Landes. Das ist also eine relativ chaotische Situation in dem Land.
In Myanmar ist die dritte und letzte Runde der Parlamentswahl zu Ende gegangen. Ein Sieg der militärnahen Partei USDP gilt als sicher. Offizielle Ergebnisse werden nächste Woche erwartet. Beobachter kritisieren die Abstimmung als Scheinwahl.
Die Militärregierung in Myanmar, die hat sich jetzt kürzlich inszeniert neu wählen lassen. Also das ist jetzt die Regierung in Myanmar. Die hat aber gar nicht das ganze Land unter Kontrolle, sondern viele Teile des Landes werden von lokalen Milizen, von Soldaten dieser ethnischen Armeen kontrolliert. Das ist zum Beispiel auch an der Grenze zu Thailand so, nicht überall, aber im Osten eben von Myanmar ist das auch so. Und von dieser chaotischen Situation in dem Land profitieren viele, auch die Milizen. Da werden natürlich Deals gemacht, wenn da Land für Bergbau freigegeben wird. Das ist eine super komplexe Situation in Myanmar auf vielen Ebenen. Und auch wir als Journalisten können nicht einfach so nach Myanmar reisen, um vor Ort zu recherchieren.
Diese seltenen Erden, die da in Myanmar abgebaut werden, wo landen die denn dann eigentlich? Ist das auch ein Rohstoff für mein Handy oder was passiert damit?
Also in der Regel werden die seltenen Erden nach China exportiert. China ist Marktführer in der Weiterverarbeitung von seltenen Erden. Und 90% der seltenen Erden werden derzeit in China weiterverarbeitet. Die haben so große Schmelzwerke, Weiterverarbeitungsbetriebe, riesige Kapazitäten. Und da führt im Moment kaum ein Weg an China vorbei, weil sie diese Expertise und diese Kapazitäten haben. Zahlen aus dem Jahr 2023, die aus den Handelsdaten resultieren, zeigen, dass 2/3 der sogenannten schweren, seltenen Erden Dysprosium und Terbium auf dem globalen Markt aus Myanmar kommen und dann über China in die Welt gehen. Und der Bogen lässt sich sozusagen von Myanmar über China natürlich auch nach Deutschland spannen. Also eine konkrete Nachverfolgung jetzt aus der Region, an deren Grenze wir waren, ist jetzt schwierig. Aber rein rechnerisch ist eben höchstwahrscheinlich, dass auch seltene Erden in den Produkten, die Deutschland aus China importiert, aus Myanmar kommen. Und diese Produkte, das sind meist Bauteile, in denen seltene Erden stecken, Permanentmagnete, die Deutschland aus China importiert, die landen zum Beispiel in Elektroautos, in Windkraftanlagen, in Kühlgeneratoren, Wärmepumpen. In so vielen Geräten, die in Deutschland produziert und auch genutzt werden, eben mit diesen Bauteilen, die aus China importiert werden.
Ist denn deutschen Unternehmen, die das dann weiterverarbeiten, dieses Problem überhaupt bewusst? Sind die da vielleicht auch in der Verantwortung?
Also ich habe bei meinen Recherchen schon wahrgenommen, dass es ein Bewusstsein gibt für die Herkunft und für diesen schmutzigen Abbau und überhaupt auch für die Arbeitsbedingungen der Menschen, zum Beispiel in Myanmar, und dass es eben auf Kosten von Mensch und Umwelt in Myanmar und auch zum Beispiel in Thailand geht. Aber die Unternehmen, die Wirtschaft, die steckt in einem großen Dilemma, denn sie sind abhängig von den Lieferungen aus China. Deutschland importiert einen Großteil seiner seltenen Erden aus China. Im vergangenen Jahr waren das über 55%.
Weil China der weltweit größte Produzent seltener Erden ist, hat es damit ein enormes Druckmittel in der Hand.
Das haben wir zum Beispiel im vergangenen Jahr bei den Lieferbeschränkungen gesehen. Also da geht nichts, wenn China das nicht will. Und Deutschland und viele andere Länder versuchen ja jetzt gerade aus dieser Abhängigkeit in vielen Bereichen rauszukommen.
Um gegenüber den USA und auch China unabhängiger zu werden, vertieft die EU ihre Wirtschaftsbeziehungen mit anderen Partnern. Bereits auf den Weg gebracht wurden Freihandelsabkommen mit Indien und den Mercosur-Staaten. Nun mündeten 8 Jahre Verhandlungen in ein Abkommen mit Australien.
Zum Beispiel gab es auch gerade jetzt in Bezug auf seltene Erden eine Partnerschaft mit Australien. Aber so etwas geht eben nicht von heute auf morgen. Ich habe auch mit einer Organisation für verantwortungsvollen Bergbau gesprochen, die Initiative for Responsible Mining Assurance, IRMA heißt die. Das ist ein international anerkanntes Zertifizierungsprogramm, dem auch große deutsche Unternehmen angehören, zum Beispiel aus der Automobilbranche. Aber auch die sagen, in Myanmar ist es einfach besonders schwierig, besonders undurchsichtig und meist völlig intransparent. Also es soll natürlich jetzt nicht heißen, das haben die auch betont, dass es nicht weiter wichtig ist und sich lohnt, auf eine Verbesserung der Standards hinzuwirken. Aber dass es eben einfach äußerst schwierig in diesem Land Myanmar ist.
Da muss ich natürlich sofort ans Lieferkettengesetz denken, ne? Wo nachher Unternehmen verpflichtet sind, ihre Zulieferer neben der Einhaltung von Menschenrechten auch auf Umweltstandards zu prüfen. Müsste das nicht in diesem Fall konkret greifen?
Ja, da lassen sich die Hersteller in China nicht in die Karten schauen, ne? Woher genau ihre seltenen Erden kommen. Und das ist auch schwierig, weil die über die Grenze von Myanmar gebracht werden und dann eingeschmolzen werden. Das lässt sich kaum nachvollziehen, wo aus welchen Minen genau die Mineralien bezogen werden. Und natürlich also nutzen Betreiber, auch chinesische Betreiber, die so undurchsichtige Lage in Myanmar aus, um da eben unreguliert, um da unkontrolliert Dinge zu machen, zum Beispiel in solchen Minen. Und in China ist man sich dessen selbst auch schon bewusst. Gerade hat mein Kollege Jörg Endres aus dem ARD-Studio in Peking eine Geschichte dazu recherchiert, dass nämlich chinesische Unternehmer nach Myanmar ausweichen, das heißt den Abbau gezielt nach Myanmar verlegen. Und das belastet ja auch unter anderem die eigene Umwelt weniger. China selbst hat nämlich seine Umweltstandards für den Bergbau verschärft. In anderen Regionen Myanmars boomt der Abbau schon länger, aber in der Region direkt an der thailändischen Grenze sind das eben neue Entwicklungen. Und zumindest von 2 der Minen konnten lokale Kontakte, also Menschen vor Ort auf der Myanmar-Seite, belegen, dass diese Minen von einem chinesischen Unternehmen betrieben werden. Aber unabhängig davon bleibt das Dilemma natürlich. Unternehmen in Europa sind quasi dankbar, wenn sie die Permanentmagneten mit den seltenen Erden aus China erhalten. Aber das wäre zugespitzt zu sagen, dass deutsche oder europäische Unternehmen von der Situation in Myanmar profitieren. Die ist einfach komplex, weil sie über diesen Weg China immer gehen müssen und die eben diese Marktführerschaft haben. Und trotzdem muss man sich die Frage stellen, was sie tun können. Es ist im Moment begrenzt bzw. nicht schnell lösbar. Ne? Das ist, glaube ich, die Sache.
Hast du denn nach deiner Recherche den Eindruck, dass sich die Situation vor Ort für die Menschen am Kokfluss, die ja am meisten unter der Umweltbelastung leiden, irgendwie verbessern könnte in nächster Zeit?
Also ehrlich gesagt passiert wenig dafür, dass es ein so großes Problem für viele Thailänder ist. Ich war zum Beispiel in der Stadthalle von Tatung. Das ist so ein großes, relativ neues Gebäude in dem Dorfkern. Und da war eine Podiumsdiskussion. Die hatte eine Organisation, die sich für die Belange der Menschen in dieser Region einsetzt, organisiert. Und wir haben uns mit der Leiterin der Organisation zusammengesetzt, Zheng Li. Und die hat uns Briefe gezeigt, die sie verschickt haben. Also die haben gesagt, irgendwas muss jetzt passieren. Wir schreiben jetzt mal Briefe an alle, die irgendwie hier was zu sagen haben, haben also an die chinesische Regierung geschrieben, weil die Minen ja von chinesischen Firmen betrieben werden. Sie haben einen Brief an die Regierung in Myanmar geschrieben und diese Briefe hat sie uns gezeigt. Wir selbst haben keine Anfragen gemacht und sie hat uns dann gesagt, wir haben aber keine Antworten bekommen, außer dass der Sprecher der chinesischen Botschaft in Thailand auf der Webseite ein Statement gegeben hat. Und da weist er aber die Verantwortung indirekt zurück. Da steht dann unter anderem drin, dass China chinesische Unternehmen, die im Ausland tätig sind, stets auffordert, die Gesetze der Gastländer einzuhalten und dass sie bereit seien, eng mit den Ländern im Mekongbecken zusammenzuarbeiten. Aber das ist natürlich keine konkrete Hilfe oder auch keine wirkliche Änderung der Situation. Das hilft den betroffenen Menschen eigentlich überhaupt nicht. Das heißt also, auf ihre Forderungen, die sie da ganz konkret geäußert haben, dass endlich etwas zu ihrem Schutz getan wird, ist ehrlich gesagt überhaupt nichts passiert, obwohl das Problem eben allen bekannt ist.
Was bedeutet das jetzt für die Region, über die wir eben sprechen, zwischen Thailand und Myanmar, wenn diese Verschmutzung einfach so weitergeht?
Also es ist verheerend, was da gerade passiert. Und ich glaube, verheerend ist nicht übertrieben. Der Kokfluss, der mündet im großen Mekong. Und das ist ja der größte Strom Südostasien. Der fließt von Thailand weiter nach Laos, nach Kambodscha bis nach Vietnam. Und da gibt es erste Untersuchungen auch des Wassers, des Mekong-Flusswassers, dass es da eben auch schon an manchen Stellen erhöhte Schwermetallwerte zu finden sind. Und der Mekong ist wirklich die Lebensader von Millionen Menschen. Also mehr als 60 Millionen Menschen leben vom Fischfang, vom Reisanbau im sogenannten unteren Mekongbecken. Also wenn sukzessive Giftstoffe in den Mekong fließen, dann vergiftet er quasi eine ganze Region. Und der Leiter des Stimson Centers, Brian Eiler, der in einem Forschungsprojekt ein besonderes Mekong-Monitoring betreibt, er macht sich eben große Sorgen um die Menschen im Mekong-Becken auf dem ganzen südostasiatischen Festland, weil fast jeder hier Produkte konsumiert, die entlang dieses Flusses angebaut werden. Und der wurde zitiert mit den Worten, das sei wie eine Atombombe für die Region. Also die sehen da eine riesige Gefahr. Der Mekong ist von vielen Seiten bedroht. Es gibt viele Wasserkraftwerke, die zu Überschwemmungen oder auch Dürren führen. Aber diese Bedrohung jetzt durch die Gifte, sagt er eben, ist viel, viel, viel größer und viel, sagen wir mal, nachhaltiger schlimm. Und man kann, ohne zu schwarzmalerisch zu sein, sich ausrechnen, dass wenn der Reis weiter vergiftet wird, der um den Mekong angebaut wird oder eben auch an den Zulieferflüssen angebaut wird, dann ist wirklich ein Grundnahrungsmittel in Gefahr beziehungsweise wird zu einer Gefahr für Millionen von Menschen auf der Welt.
Ein sehr düsteres Bild, aber Christiane, vielen Dank für deinen Besuch hier bei FKM.
Danke euch.
Christiane Justus ist Korrespondentin im ARD-Studio Singapur. Den Film zu ihrer Recherche aus Thailand verlinken wir euch auch nochmal bei uns in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Jakob Marlon Müller. Mitgearbeitet haben Niklas Münch und Lukas Waschbüsch. Produktion Konrad Winkler, Timo Lindemann und Christine Dreier. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Macht's gut, bis bald. Wir wollen euch jetzt noch einen anderen Podcast ans Herz legen, denn vom Team der Peter Thiel Story gibt es jetzt die OpenAI Story. OpenAI beginnt 2015 als Non-Profit-Projekt. Der Gründer Sam Altman und Elon Musk sind überzeugt, künstliche Intelligenz darf nicht allein von großen Tech-Konzernen entwickelt werden. Ihre Vision ist eine mächtige KI, verantwortungsvoll und zum Nutzen aller.
Doch mit dem Erfolg von ChatGPT verändert sich OpenAI. Aus einem kleinen Forschungslabor wird ein milliardenschweres Tech-Imperium. Und aus Idealismus wird wirtschaftliche Realität. Die OpenAI-Story, eine Geschichte über mitreißende Visionäre, gigantische Egos und den Verlust der Kontrolle. Alle Folgen gibt es in der Deutschlandfunk-App.